Halleluja, Herr, wir loben dich. Amen. Herr, danke, du gibst uns heute Morgen den Geist. Ja, den Geist, der in klarer Zunge zu uns redet. Nicht mit stammelnder Zunge, Herr. Und ein klares Sprechen empfangen. Sagen wir, gib uns auch Ohren zu hören, Augen zu sehen. Oh, Vater Gott, wir hoffen auf dich. Danken dir auch nochmal für alle Priester, alle Heiligen, für dein Werk, das du unter uns tust. Amen. Amen. Lobe den Herrn. Ja, Amen. Wunderbar. Heute Morgen gehen wir weiter voran und kommen zu dem Punkt 5 vom Outline der wahren Anbetung. Und dafür ist es gut, mal Johannes 4 zu lesen. Lasst uns mal Johannes 4 gemeinsam lesen, Vers 20 bis 24. Der ganze Zusammenhang ist gut, es zu lesen. 20 bis 24. Amen.
Amen.
Ja. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt eine Stunde, da ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn die Rettung kommt von den Juden. Aber es kommt eine Stunde und ist schon jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche, die ihn so anbeten. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Halleluja. Amen. Es kommt eine Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter, so ist eigentlich richtig, nicht nur wahrhaftig, sondern die wahren Anbeter, den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche, die ihn so anbeten. Amen.
Amen.
Halleluja. Lobt den Herrn. Ja, heute Morgen hat der Herr uns das Anliegen gegeben, über die wahre Anbetung Gemeinschaft zu haben.
Amen.
Weil das Wort uns zeigt, Gott sucht wahre Anbeter. Und für uns ist es nicht unwichtig, ob Gott solche findet. Wenn Gott etwas haben will, muss es uns noch wichtiger sein, als was wir haben wollen. Leider sind wir durch den Fall alle umgedreht. Was wir haben wollen, das ist uns sehr wichtig. Und was Gott haben will, das kann noch warten. Und das ist ein uraltes Problem im Volk Gottes. Gott hat sein Volk ins gute Land gebracht, zur Zeit von Josua. Das war 1600 vor Christus. Und hat in 5. Mose 12 dem Volk schon gesagt, was im guten Land er für eine Ordnung und Rechtsbestimmung für das Volk hat. 5. Mose 12. Und 400 Jahre und noch etwas mehr hat es gebraucht, bis sie sich darum gekümmert haben. Das müssen wir uns mal vorstellen. Gott hat es in 5. Mose nicht nur einmal gesagt, was sie machen sollen. Also, das 5. Buch Mose ist eine Wiederholung des Gesetzes. Das bedeutet schon der Name Deuteronomium, wie es eigentlich heißt. Das heißt nicht nur 5. Buch Mose. Und in dieser Wiederholung sehen wir zuerst viele Kapitel, wo Gott dem Volk einschärft, sie müssen dem Gesetz gehorchen. Mehrere Kapitel. Eigentlich von Kapitel 1 bis 11 geht es fast nur um Gehorsam und Segen oder Ungehorsam und Fluch. Das ist sehr beeindruckend. So eine Betonung. Mehrere Kapitel. Gott kennt uns. Er weiß, was er wiederholen muss. Und wie oft er wiederholen muss. Und trotzdem weiß er leider auch, dass selbst 10 Wiederholungen nicht ausreichen. Das ist keine Herrlichkeit. Und dann beginnen ab Kapitel 12 die Verordnungen und die Gesetze. Und ich lese von Kapitel 11 das Ende vor. Und zwar fangen wir mal an, kurz Vers 27 oder 26. Ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorsam seid, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorsam sein werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht. Und wohin? Sodass ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt. Und dann im letzten Vers von dem Kapitel 32 sagt er, so achtet nun darauf, dass ihr alle Satzungen, nicht nur die, die uns gefallen, alle, all inclusive, alle Satzungen und Rechtsbestimmungen wisst und lehrt und hört. Und noch einmal lehrt und hört. Und jeden Sonntag wieder lehrt oder Samstag in der Synagoge. Ist Gott damit zufrieden? War das sein Gebot? Ihr sollt jeden Sonntag lehren. Wir lehren zwar heute Morgen, aber das ist nicht das Gebot des Herrn, dass wir lehren. In dieser Weise, dass wir das jetzt jeden Tag und alle Zeit tun. Dass ihr die Rechtsbestimmungen tut, die ich euch heute vorlege. Unser Wissen ist nicht entscheidend. Unsere Taten zählen vor Gott. Wir werden alle beurteilt werden nach unseren Taten. Nicht nach unserem Wissen. Wobei in einer gewissen Weise werden die Taten mit dem Wissen verglichen. Je mehr du weißt, desto schwerwiegender wird es, wenn du es nicht tust. So, wenn du weniger weißt, ist es manchmal besser, wenn wir es nicht tun. So, wir sollten das, was wir wissen, auch tun. Das sagt Lukas 12, das ist nicht meine Rede. Und das ist wirklich ernst, weil wir stehen kurz vor der Wiederkunft des Herrn. Wir haben sehr viel Wissen über die Schrift, aber es ist nicht die Zeit, so viel Wissen zu haben. Es ist die Zeit, die Wirklichkeit zu haben. Amen. Das Tun zu haben. Und die erste Ordnung und Satzung, die Gott festlegt für das Volk im guten Land, worüber geht sie? Die erste Ordnung, Johannes, was steht in Kapitel 12?
Sie sollen nicht so tun, wie die Nation.
Das ist ein Teil davon, aber das Ganze im Überblick, es geht um die Anbetung. Das muss uns beeindrucken. Die erste Ordnung, die Gott seinem Volk vorlegt, für ihr Verhalten im guten Land, ist die Anbetung. Das ist die Nummer eins. Das ist die Nummer eins. Ich weiß nicht, wann Gott es schafft, unsere Vorstellung darin zu ändern. Es ist so ein hartes Problem. Die Anbetung ist etwas, was Gott haben will, für sich. Das ist die erste Ordnung. Das muss uns wirklich beeindrucken. Vers 1 sagt, dies sind die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ihr bewahren sollt. Und nicht vergessen, es gibt einen Nachdruck hinter dem Kapitel. Das ist Kapitel 12. Davor hast du 11 Kapitel, die uns dazu ermahnen, dieses Wort zu Herzen zu nehmen. Weil sonst gibt es Fluch. Dies sind die Satzungen, Rechtsbestimmungen, die ihr bewahren sollt, um sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter, dir gegeben hat, damit du es besitzt alle Tage, die auf Erden lebt. Was sollen sie im guten Land tun? Zuerst sollen sie alle Anbetungsstätten der Nation zerstören. Das ist der erste Teil. Sagt dann Vers 4, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nicht auf diese Weise dienen oder anbeten. Im ganzen Kapitel geht es um die Anbetung. Das kann man eigentlich sehr einfach begründen. Wir haben Johannes 4 gelesen und dort geht es ja um die Anbetung. Und die Frau sagt zum Herrn, ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man was macht? Wo man Botschaften hört. Wo man anbeten müsse. Anbeten müsse. Woher hat die Frau das? Von 5. Mose 12. Das wissen wir. Aber das müssen wir tun. Herr Jesus, Amen. Ich will auch zu mir selbst reden heute Morgen, dass ich es tue. Amen. Und dann sagt der Herr, an dem Ort, Vers 5, den der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen. Und was tun? Dahin sollt ihr eure Brandopfer und eure Schlachtopfer bringen, eure Zehnten, das Hebopfer von eurer Hand und eure Gelübdeopfer. Amen. Und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburt von euren Rindern und Schafen. Das ist die Anbetung. Dahin, wenn sie im guten Land sind, worauf müssen sie achten? Dass sie Gott das geben, was er genießt. Dass sie Gott das bringen, was er haben möchte. Wir müssen unsere Vorstellung von Gott ändern. Und zwar entsprechend der Schrift. Wir haben Vorstellung, dass Gott uns nur gibt. Und die Schrift zeigt uns, dass Gott etwas haben möchte. Herr Jesus Christus, Gott möchte von uns etwas haben. Gott will, dass sein Volk ihm etwas bringt. Und zwar Brandopfer und Schlachtopfer. Und zwar nicht irgendwohin, sondern nach Jerusalem. An diesen Ort. Und dann nicht nur irgendwie, sondern Vers 7 sagt, und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein. Halleluja. Der Herr möge unser Fest erfüllen mit der Freude seines Heiligen Geistes. Herr Jesus, wir müssen dem Herrn sagen, Herr, fülle uns.
Amen.
Und zwar nicht nur halb voll. Amen. Halleluja. Das ist so wunderbar. Der Herr hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es überfließend haben sollen. Aus unserem Mund, aus unserem ganzen Ausdruck, das Leben des Herrn überfließt. Halleluja. Essen und fröhlich sein. Amen. Ihr und eure Familien. So alle. Männer und Frauen. Mütter und Kinder. Wunderbar. Halleluja. Über allem, was eure Hand erworben hat, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Amen. Das zeigt, dass es hier das gute Land, was sie bekommen, als Gabe von Gott, am Anfang sagte, es ist ihr Erbe. Das haben sie nicht bekommen, damit sie schöne Häuser bauen und sich einen schönen Garten anlegen und sich irgendwo da niederlassen. Sondern das haben sie bekommen, dass sie etwas erwerben, dass sie Gewinn machen von diesem Land. Es ist erstaunlich, dass die Bibel uns zeigt, Christus im neuen Bund ist nicht nur eine Person, sondern ist ein Stück Land. Christus ist nicht nur ein Stück Land wie sein Stück Rasen da draußen, sondern Christus ist das ganze gute Land. Das ist ziemlich groß, das sind einige Kilometer. Halleluja. Wo können wir das sehen in der Schrift? Kolosser 1. Vielleicht muss ich was kurz davor einschieben, weil wir jetzt sehr viel 5. Mose lesen, dann wieder den Paulusbriefen lesen und verschiedene Stellen durch die ganze Schrift lesen. Hebräer 10, ganz kurz, Vers 1, zeigt uns, dass wir nicht denken dürfen, wenn der Herr Johannes 4 von Anbetung redet, das ist eine sehr weit verbreitete Vorstellung unter uns Gläubigen. Früher gab es Gesetze und Ordnungen für die Anbetung, für die Juden. Jetzt in Johannes 4 sagt der Herr, nicht mehr auf diesem Berg, sondern im Geist und in der Wahrheit. Und dann denken wir, jetzt gilt kein Gesetz und keine Ordnung mehr für die Anbetung. Dann denken wir, jetzt im Geist heißt im Geist. Halleluja, lobe den Herrn. Der Herr ist wunderbar. Und das tun wir von Montag bis Sonntag in der Arbeit, zu Hause, wo immer du bist. Und gibst dein Leben für Gott, für den Dienst. Und das ist Anbetung. Das ist, wenn wir tun, was in unseren Augen recht ist. Der Herr hat gesagt, so dürfen wir ihn nicht anbeten. Wenn wir Gott anbeten, dann dürfen wir nicht meinen, der Herr hat in Johannes 4 alle Ordnungen und Rechtsbestimmungen der Anbetung abgeschafft. Das ist ein falsches Verständnis der Schrift. So hat der Herr es nie gemeint. Sein Hebräerbrief sagt uns, was sehr wichtig ist. Vers 1 sagt, denn das Gesetz, und das betrifft alle 5 Bücher Mose, das nur den Schatten der zukünftigen Güte hat und nicht das Bild der Dinge selbst. Also, das Gesetz, sagt er hier, ist der Schatten. So, wir haben hier Licht und da haben wir Schatten. Auf dem Tisch, sehen jetzt nur die vorne sitzen, da haben wir einen Schatten. Oder hier, wenn wir was dran werfen, das Licht ist zu zerstreut, zu diffus, dann haben wir einen Schatten. Schatten und der Gegenstand haben eine Ähnlichkeit, haben eine Gleichheit. Sind nicht völlig verschieden. Mein Buch ist nicht rechteckig und der Schatten ist rund. Oder das Buch ist riesig und der Schatten da passt überhaupt nicht dazu. Nein, das Gesetz ist ein Schatten der zukünftigen Güter. Es hat nur das Bild der Dinge, aber heute ist die Zeit der Wirklichkeit. Es hat nur die Gestalt. Das heißt, alles, was im Gesetz steht, ist eine Beschreibung der Anbetung in einem Bild und zeigt uns, wie die wahre Anbetung im neuen Bund aussehen soll in Christus und im Geist. Ich hoffe, wir verstehen das. Und lesen in dieser Weise das Wort des Herrn. Und alle Apostel haben das Wort und selbst der Herr hat es genauso verstanden. Jeder Satz, jedes Jota, hat der Herr gesagt, fällt nicht dahin, sondern wird erfüllt, wenn er kommt. Das heißt, im neuen Bund können wir nicht sagen, oh, es gibt kein Passafest mehr. Nein. Wir haben in 1. Korinther 5 gestern Abend gelesen, Christus unser Passa. Es gibt immer noch Passafest. Und sogar jetzt gibt es das wahre Passafest. Halleluja. Amen. Dann haben wir gelesen, das Fest der ungesäuerten Brote. Gibt es das nicht mehr? Brauchen wir nicht mehr. 2. Mose 12, 3. Mose 23, alles hinfällig. Was hat Paulus zu den Korinthern gesagt? Halte das Fest der ungesäuerten Brote. Also gibt es es noch oder gibt es es nicht? Es gibt es immer noch, nur jetzt in der Wirklichkeit. Nicht mehr im Schatten, sondern jetzt das wahre Fest der ungesäuerten Brote. Halleluja, wir leben in der Zeit der Wirklichkeit, Zeit der Erfüllung. Alle Schatten des alten Bundes sind jetzt erfüllt in Christus. Und das ist der Grund, warum das sogenannte Neue Testament so dünn ist. Hier, wenn wir die Bibel anschauen. Hier. Also, ich denke, ein Viertel oder ein Drittel hier, zwei Fünftel, ein Viertel irgendwo da. Und der Hauptteil, 80%, steht davor. Leider meinen viele, das, was davor steht, gilt nicht. Gilt nicht. Das ist ein großer Irrtum. Das ist ein großer Irrtum. Es ist der Schatten. Das heißt, es alles gilt. Und wenn der Herr in Johannes 4 sagt, jetzt ist die Anbetung im Geist und in der Wahrheit, dann hat der Herr eigentlich fast gar nichts gesagt. Was hat der Herr gesagt? Zwei Sätze. Was erwartet der Herr jetzt von uns? Der Herr hat gesagt, der Vater sucht solche, die ihn so anbeten.
Amen.
So, dann erwarte ich doch, dass jetzt eine Anweisung kommt. Oder? Du willst es ja machen. Wir alle wollen es machen. Und dann sagt der Herr jetzt Anweisung im Geist und in der Wirklichkeit.
Amen.
Wieso? Alles steht schon geschrieben. Wenn der Herr sagt, im Geist und in der Wirklichkeit, sagt er, alle Gesetze und Ordnungen jetzt im Geist und in der Wirklichkeit. Alle Ordnungen und Rechtsbestimmungen über die Anbetung jetzt im Geist und in der Wirklichkeit zu erfüllen. Das ist, was der Satz bedeutet. Der Satz bedeutet keine Freiheit für meine Idee, sondern eine genaue Erfüllung von dem, was in den 5 Büchern Mose steht. Halleluja. Deshalb 5. Mose 12 gilt 100% für uns. Amen. Weil wir wollen wahre Anbeter sein. Gott bringen, was ihn zufriedenstellt. Amen. Das ist so eine hohe Berufung. Halleluja. Oh, Vater Gott. Lass uns wirklich solche werden, die dir das geben, was dich zufriedenstellt. Amen. Das ist letztendlich die Bestimmung der Gemeinde. Die Gemeinde soll Gott zufriedenstellen. Wenn wir hier zusammenkommen, heute Morgen nach dem Tisch des Herrn, müssen wir eine Frage stellen. Und die Frage ist, wurde Gott heute Morgen zufriedengestellt? Hat er heute Morgen von uns das bekommen, was ihn zufriedenstellt? Was ihn satt macht? Was ihm schmeckt? Das ist die Frage, die wir beim Tisch des Herrn stellen müssen. Es geht nicht um uns am Tisch des Herrn. Sondern es geht um den Vater. Und was wir ihm bringen als Opfer. Es geht auch nicht um die Geschwister. Das ist nicht wie früher Zeugnis geben. Einfach eine Erfahrung erzählen. Irgendeine Erfahrung mit Christus. Irgendeiner Weise. Das ist gar nicht der Punkt. Das können wir in jeder anderen Versammlung machen, wie der Herr uns leitet. Nicht wie wir wollen. Wie der Herr uns leitet, das gilt immer. Aber bei den Opfern geht es um die Frage, Gott, genießt du es? Stellt es dich zufrieden? Bringe ich dir heute Morgen Christus dar? In der Weise, wie du ihn haben möchtest. Wir sehen noch später, Gott will nicht nur irgendeinen Christus. Weißt du, Gott genießt nicht jede Erfahrung in gleicher Weise. Wir genießen sehr, wenn der Herr uns vielleicht manche Erfahrung gibt, wo wieder was gut läuft und er uns hilft. Dann sind wir froh, weil unsere Not ist vorbei. Aber die Frage ist, ob Gott das genießt. Wenn ich davor wie danach derselbe bin, ich muss euch sagen, damit kannst du Gott nicht anbeten. Er wird dir sagen, ja, Schön, du hast Hilfe bekommen. Aber du regst dich immer noch genauso schnell auf wie davor. Das kann ich nicht genießen. Gott hilft uns, weil wir seine Kinder sind. Aber die Anbetung hat mit Christus zu tun. Und nicht nur allgemein irgendein Christus und irgendwie, sondern ganz spezifisch. Einen bestimmten Christus, den Gott von uns haben möchte. Das ist unser Beruf. Das ist Priestertum. Das ist nicht nur eine einfache Sache. Das ist wirklich eine Arbeit. Eine Aufgabe. Ein Lernen, ein Studium in praktischer Weise. Nicht mit dem Kopf wie an der Uni, sondern in einer Weise leben zu lernen durch Christus. Oh Herr. Herr Jesus. Und was hat Gott uns dafür gegeben? Die Basis der ganzen Anbetung ist das gute Land. Ich lese ganz kurz Psalm 16. Psalm 16 sagt das Wort in Vers 5. Der Herr ist der Anteil meines Erbes und mein Becher. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Ja, mein Erbteil gefällt mir wohl. Amen. Das Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Amen. Wunderbar. Und wer ist dieses liebliche Land? Der Herr. Der Herr. Schon im Psalm 16 ist eine Offenbarung von Christus als dem guten Land. Das ist eine wunderbare Offenbarung. Wie groß ist unser Christus? Wie mächtig, wie weit, wie viele Aspekte hat unser Herr? Wir leben in Deutschland. Isa, kennst du schon ganz Deutschland? Warst du überall? Jedes Eck? Wie lange lebst du schon in Deutschland? 30 Jahre. Wie lange bist du Christ? 12. Wenn du 30 Jahre nicht ganz Deutschland erkennen können, ergründen können, wie viel weniger können wir in 12 oder 20 oder 40 Jahren Christ sein, ganzen Christus ergründen? Der Herr ist viel größer. Der Herr ist ein gutes Land. Der Herr hat so viel Anwendung. In unserem täglichen Leben, in jedem Bereich können wir den Herrn anwenden. Aber mit einem Stück Land gibt es eine Bedingung, dass es etwas bringt. Und jeder, der mal auf einem Bauernhof gelebt hat oder war, der kennt das. Es ist Arbeit. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und das, was ich nicht leiden konnte, war die Arbeit. Es ist immer Arbeit. Immer. Du kannst nie Urlaub machen. Du hängst ab vom Wetter. Du hängst ab von so vielen Umständen. Und du musst arbeiten. Auf dem Land wächst nichts, es sei denn, man arbeitet. Deshalb sagt uns das Wort so oft, wir müssen Fleiß tun. Fleiß tun auf Christus. Amen. Kurz 2. Petrus 1. Petrus hat es wirklich gesehen. Amen. Das ist etwas Wichtiges. Vers 5. Davor sagt er in Vers 4, Gott hat uns die kostbaren, allergrößten Verheißungen geschenkt. Er hat uns ein Stück Land geschenkt. Aber was machen wir damit? Unkraut wachsen lassen? Nein, dann sagt er, eben deshalb wendet auch allen Fleiß daran. Amen. Fleiß. Fleiß ist wirklich wichtig. Und zwar geistlicher Fleiß. Wenn es um viele Dinge geht, da gibt's Fleiß bei uns. Aber hier geistlicher Fleiß. Fleiß tun, geistliche Dinge zu erfahren, zu begreifen. Amen. Petrus ermutigt sie, wendet auch allen Fleiß daran. Amen. Dann gibt es Frucht. Dann sagt er in Vers 10, darum, Brüder, tut umso mehr Fleiß. Amen. Umso mehr Fleiß. Herr Jesus Christus. In Sprüche haben wir auch so eine Stelle. über das Land und den Fleiß. Sprüche 24, Vers 30. Ich ging vorüber am Acker eines Faulen und am Weinberg eines Unverständigen. Was passiert bei geistlicher Faulheit? Nur dann arbeiten, wenn es uns gefällt. Und siehe, er ging ganz in Unkraut auf. Wir haben alle Christus empfangen. Aber wie viel aus dem Christus wird, den wir empfangen haben, hängt davon ab, wie viel Fleiß wir tun, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es hängt von meinem Fleiß ab. Je mehr Fleiß ich tue, desto mehr Ernte. Wenn ich kein Fleiß tue, Unkraut. Nicht nur keine Ernte, sondern du wirst am Ende Unkraut haben. Du wirst so viele Probleme haben. Schwierigkeiten, Streit, Fleisch, viele Dinge. Dann sagt er, und Nesseln überwucherten ihn und seine Steinmauer war eingestürzt. Ja, Herr, rette uns. Der Herr muss uns retten von aller geistlichen Faulheit. Faulheit ist etwas, das muss man niederreißen. Ich merke, ich muss meine Faulheit niederreißen. Faulheit ist nicht etwas, das geht weg nur mit schönen Gebeten. Herr, beende meine Faulheit. Da wird sich gar nichts ändern. Nichts, das bringt nichts. Du musst sagen, Herr, ich hasse meine Faulheit. Zerstöre meine Faulheit. Zerstöre meine Faulheit, dir nachzujagen. Zerstöre meine Nachlässigkeit zu beten. Herr, ich reiße diese Nachlässigkeit aus meinem Herzen. Diese Trägheit für geistliche Dinge. Herr, vernichte sie in mir. Und nicht nur in geistlichen Dingen. Letztendlich üben wir das in allen Dingen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir geistlich fleißig sind und in der Arbeit faul sind. Ich merke, die Faulheit ist diese Einstellung, immer die Pause zu suchen. Und ich muss echt mit dem Herrn zusammenarbeiten, diese Haltung aus mir rauszuschaffen. Zu entfernen, zu vernichten. Weil das gefällt Gott nicht. Und es gibt am Ende keine Frucht. Und dann will ich Gott anbeten, aber mein gutes Land hat kein Weizen, keine Gerste, kein Ochse, kein Schaf, kein Rind. Und dann komme ich mit leeren Händen zum Fest. Das geht nicht. So in unserem täglichen Leben, in vielen Gelegenheiten, beim Putzen zu Hause, muss ich meine Faulheit entfernen. Das ist für mich ein sehr praktisches Übungsfeld. Dort kann ich echt Christus gewinnen. Und wenn ich ihn da gewinne, gewinne ich auch in geistlicher Weise und lerne den geistlichen Fleiß. So, ich bin meiner Frau dankbar, dass sie sehr viel gründlicher in manchen Bereichen putzt, als ich es tun würde. Aber dadurch konnte ich was lernen. Amen. Dann sagt er, da sah ich und nahm es mir zu Herzen. Ich betrachtete es und zog eine Lehre daraus. Ein wenig schlafen. Schlafen. Schlafen ist wirklich ein Zeichen, ein Problem der Faulheit. Wir brauchen alle Schlaf. Wir sollen nicht uns krank machen. Ein gesunder Körper braucht ein gewisses Maß an Schlaf. Aber es gibt halt ein Maß. Und der Herr soll uns zeigen, wie viel wir wirklich brauchen. Und wann wir brauchen. Ob wir nach 1 Uhr schlafen müssen oder vielleicht schon früher. Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummern. Die Hände ein wenig in den Schoß legen, um zu ruhen. Und was kommt dann? Dann kommt deine Armut. Und zwar auch die geistliche Armut. Wie ein Wegelagerer. So unverschämt. Setzt sich einfach dahin. Will nichts tun. Wie ein Wegelagerer kommt dann deine geistliche Armut. Meine Armut. Und dein Mangel wie ein bewaffneter Mann. Am Ende, ja. Woher kommt der ganze Mangel? Von der Faulheit. Und der Herr muss so ein Werk in uns tun. Ich bin immer beeindruckt in dem Buch Der normale Mitarbeiter von Watchman Nee. Da redet er von nicht vom Beten, nicht vom Wissen, nicht von Rede, Begabung, sondern in seinem ersten Kapitel redet er vom Fleiß. Das ist das erste Kapitel in diesem Buch. Er sagt, ein normaler Mitarbeiter braucht zuerst Fleiß. So, Herr, und wir sind normale Anbeter. Wir brauchen Fleiß. Ackersleute, arbeiten auf dem guten Land. Amen. Lobe den Herrn. Und dann natürlich brauchen wir Zion, die Stätte unserer Festversammlung. Ich möchte nur kurz den Vers vorlesen. Wir hatten mal früher Gemeinschaft darüber. Vers 33, Vers 20. Schaue Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen. Amen. Amen. Halleluja. Da haben wir gestern Abend darüber geredet. Zion ist heute die Gemeinde. Nicht irgendein Ort, sondern die Gemeinde, die der Herr gebaut hat. Im Geist und in seinem Leben. Und dort herrscht der Herr und dort feiern wir die Feste. Da haben wir jetzt keine Zeit, darüber zu reden. Dann sind wir eine heilige und königliche Priesterschaft. Ihr habt die Verse hier. 2. Mose 19 sagt schon, Gott will ein Volk von Königen und Priestern. 2. Mose 19. Und Petrus zitiert das, und Tobi hat es heute Morgen gelesen. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid eine heilige Nation, eine königliche Priesterschaft. Lobt den Herrn. Wir brauchen so ein Bewusstsein. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir sagen, in der Vergangenheit haben wir oft gesagt, Heilige, Saints, und das war gut. Aber ich glaube, jetzt sind wir noch mehr im Bewusstsein, wir sind Priester. Amen. Halleluja. Priester Johannes. Amen. Das ist wunderbar. Wir sind alle Priester. Und dann haben wir noch die 7 Feste des Herrn. Haben wir schon mehrfach darüber geredet. Das ist, was Gott uns gegeben hat für unseren Genuss. Und alle diese Feste sind erfüllt am Tisch des Herrn. Wenn wir kurz mal zum Outline kommen, auf Seite 5. Ich habe es aufgeschrieben, damit wir das gleich anschauen können, gemeinsam. Das ist die Seite 5, und zwar der Punkt 4b. Alle 7 Feste sind erfüllt am Tisch des Herrn. Das ist vielleicht neu für manche. Deshalb ist es hier einmal aufgeführt. Zuerst das Passafest. Passafest zeigt den Tod des Herrn. Und 1. Korinther 11 sagt Paulus über den Tisch des Herrn, was tun wir dort? Wir verkündigen den Tod des Herrn. Amen. So, wir sehen hier wirklich das wahre Passafest am Tisch des Herrn. Dann haben wir das Fest der ungesäuerten Brote. Und da sagt 1. Korinther 5, das haben wir auch schon gelesen, wir haben beim Tisch dieses ungesäuerte Brot. Das zeigt, heute bei diesem Tisch feiern wir das wahre Fest der ungesäuerten Brote. Der Herr sagte, esst, nehmt es, dies ist mein Leib. Er ist das Brot des Lebens. Ohne Sauerteig, ohne Sünde, ohne Schlechtigkeit. Wir essen nicht nur irgendein Brot hier. Wir essen einen Menschen ohne Sünde, ohne Heuchelei, ohne Falschheit. Lobt den Herrn, rein, unverdorben. Wenn wir das Brot nehmen, brauchen wir so ein Bewusstsein. Ich esse einen unverdorbenen, reinen Menschen, den Herrn in meinem Geist. Darum feiern wir dieses Fest. Dann haben wir natürlich das Erstlingsfest am Tisch des Herrn. Warum? Weil wir feiern es am ersten Tag der Woche. Und das war der Tag der Auferstehung. In Johannes 20 steht das. Am ersten Tag der Woche. Da ist der Herr auferstanden. Und das sagt Apostelgeschichte 20, Vers 7. Da brechen wir das Brot. Warum? Hier haben wir die Wirklichkeit vom Erstlingsfest. Der Herr ist der Erstgeborene von den Toten. Halleluja. Das ist jeden Sonntag so eine Ermutigung, zum Tisch zu kommen und das Erstlingsfest zu feiern. Natürlich haben wir jeden Tag, aber besonders an diesem Tisch. Dann das Pfingstfest, 1. Korinther 10 sagt, an diesem Tisch haben wir die Gemeinschaft des Leibes Christi. Das zeigt die Gemeinde, der Leib Christi wurde hervorgebracht am Pfingsten. Und das feiern wir am Tisch des Herrn. Wir sind nicht viele Individuen. Wir sind ein Leib. Halleluja. Es ist so gut, sein Lied auch immer wieder mal zu singen. Wir sind eins in dem Herrn. Amen. Nicht nur wir sind eins, sondern wir sind eins in dem Herrn. Das ist sehr wichtig. Unsere Einheit ist in Christus, nicht in uns selbst. Aber das ist das Pfingstfest. Und dann haben wir an dem Tisch alle letzten drei Feste. Posaunenfest, Versöhnungsfest, Laubhüttenfest. Warum? Weil sie sind im siebten Monat. Und an dem Tisch feiern wir, und das hat der Herr jedes Mal gesagt, in Matthäus, in Lukas, in Markus, 1. Korinther, bis dass er kommt. Es ist eigentlich, der Tisch soll eine Sehnsucht in uns erwecken. Herr, wann trinken wir den Kelch mit dir? Weil der Herr hat verheißen, den Kelch mit uns zu trinken, in seinem Reich. Halleluja. Isa, stell dir vor, wir trinken den Kelch mit dem Herrn, in seinem Reich. Danach sehnen wir uns bei diesem Fest. So, wir sehen, alle sieben Feste sind im Tisch des Herrn erfüllt. Halleluja für so ein Fest. Das muss uns wirklich vor Augen sein, wenn wir hierher kommen. Und jetzt können wir nochmal auf die letzte Seite von der Gliederung gehen, auf Seite 10. Und sehen, was für ein Christus möchte Gott, dass wir ihm bringen. Was für ein Christus möchte Gott, dass wir erfahren. Ich lese ganz kurz 1. Petrus 2, Vers 5 dazu. Da sagt er, werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Dieser Tempel. Was dann? Zu einer heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Diesen Satz zu verstehen, ist nicht möglich ohne das dritte Buch Mose. Es kann niemand verstehen ohne das dritte Buch Mose. Weil Petrus, der Schreiber, hat es so verstanden. Und der Heilige Geist, der ihn geführt hat, hat es auch so verstanden. Die geistlichen Opfer kannst du nicht verstehen, indem du nur nach dem Wort Opfer im Neuen Testament suchst und überall, wo Opfer stehst, denkst du, das ist jetzt ein geistliches Opfer. Nein. Wie kann ich das sagen? Der ganze Zusammenhang von 1. Petrus 2 sehen wir, ist eigentlich ein Abschreiben vom 2. und 3. Buch Mose. Das ist sehr eindeutig. Und Jesaja natürlich. Aber hier, er redet die ganze Zeit vom 2. und 3. Buch Mose an dieser Stelle, in diesem ganzen Zusammenhang. Und deshalb auch die geistlichen Opfer sind in diesem Zusammenhang. Geistliche Opfer, die Gott angenehm sind. Und ein Punkt kurz zu machen. Wenn wir diese Übersicht schauen, dann gibt es hier die Zahlen. Nummer 1 bis 5. Und das zeigt Gottes Reihenfolge. Das zeigt, wie Gott es genießt. Nummer 1, das Brandopfer. Halleluja. Das ist so wunderbar. So, wir sehen, diese Liste hier zeigt uns den Christus, den wir erfahren sollen, um Gott zufriedenzustellen. Nicht nur irgendeinen Christus, sondern genau diesen Christus. Und wir haben hier sehr viele Verse in der rechten Spalte, um diesen Christus uns vor Augen zu malen. Und die Wehrufe in Jesaja haben in all dem, was Gott dem Volk vorhält, eine Lösung in den Opfern. Wenn wir vom Stolz reden, haben wir die Lösung im Speiseopfer. Denn der Herr war der einzig wahre, demütige Mensch. In ihm gab es keinen Stolz, obwohl er Gott war. Was für eine Demut, die wir essen können, die wir erfahren können. Wir sind gefallene Menschen und sind stolz und werden zu Asche am Ende, zu Staub. Aber er war Gott und in ihm war kein Stolz. Die Antwort auf dieses Wehe ist das Speiseopfer. Es ist so eine gute Erfahrung, den Stolz zu behandeln durch Christus als das Speiseopfer. Sagen, Herr, ich möchte deine Demut gewinnen. Ich möchte dich gewinnen als den, der alle Menschen höher geachtet hat als sich selbst, obwohl er Gott war. Für den Herrn war kein Mensch zu niedrig. Nicht mal ein Mensch, der Aussatz hatte. Alle haben die Aussätzigen verachtet. Der Herr konnte sich unter sie demütigen. Was für eine Menschlichkeit. Was für ein Speiseopfer. Da können wir den Herrn gewinnen. Das ist eine wunderbare Eigenschaft des Herrn. Der Herr hatte kein Ansehen der Person. Zu dem Herrn konnte jeder kommen. Wie ist es bei mir? Ich mache Unterschiede. Wenn der kommt zu Besuch, ja, dann nehme ich mir viel Zeit. Wenn der kommt, dann nehme ich mir weniger Zeit. Ich frage gar nicht den Herrn. Ich entscheide nach meiner Art und Weise. Das ist aber eine gefallene Menschlichkeit. Aber der Herr hat eine reine, vollkommene Menschlichkeit. Lobe den Herrn. Uns zur Speise. Dieses Speiseopfer gilt es zu erfahren. Das brauchen wir in der Gemeinde. Wunderbar. Und das Brandopfer. Das ist in 5. Mose 12. Wir haben keine Zeit, aber wenn ihr es lest, werdet ihr sehen, das ist dort das Hauptopfer. Und der Altar, wie heißt er im Hause Gottes? Nicht Sündopferaltar. Wenn wir eine Wahl hätten, wie wir den Altar am Eingang vom Haus Gottes nennen, gemäß unserer Erfahrung, wie würden wir ihn alle nennen? Übertretungsopferaltar. Das ist der Übertretungsopferaltar. So würden wir den Altar im Haus des Herrn nennen. Gott tut es nicht. Der Altar im Haus des Herrn heißt Brandopferaltar. Das ist das Nummer 1 Opfer. Weil das ist letztendlich unser aller Bestimmung, dass wir für Gottes Vorsatz und Willen leben und geschaffen sind. Wir haben keine andere Bestimmung. Du bist dafür geschaffen. Wir sind nicht geschaffen, für Bosch zu arbeiten, Rainer. Wir sind geschaffen, dem allmächtigen Gott zu dienen. Alles andere, was wir tun, ist nur Nebensache. Die Nummer 1 ist Brandopfer. Die Nummer 1 ist, Gott braucht Menschen, die für seinen Willen völlig da sind. Und der Herr ist das vollkommene Brandopfer. Der Herr war gehorsam, wie weit? Bis zum Tod. Und was für ein Tod? Am Kreuz. Wenn Gott das Kreuz von ihm fordert, geht der Herr ans Kreuz. So ein Gehorsam. Und auf dieses Brandopfer können wir uns jetzt stützen. Wir können uns eins machen mit ihm. Wenn der Herr von uns was will, und sogar nicht mal, wenn der Herr von uns nur was will, sondern dass wir den Willen des Herrn suchen, dafür brauchen wir ein Brandopfer. Wir sollten nicht warten, bis Gott uns alle paar Tage mal was zeigt, was er gerne haben will, sondern wir sollten den Willen des Herrn suchen und ständig suchen und danach streben, wenn wir eine Pause haben, um den Willen des Herrn zu suchen und sagen, Herr, was tust du als nächstes? Was hast du vor? Für uns gibt es eigentlich keine Pause, weil unser Gott ist ein lebendiger Gott. Und das Zeitalter geht zu Ende. Und lobt den Herrn, wir alle haben ein Brandopfer. Und zwar in unterschiedlichen Größen. Es ist so ein herrliches Wort, 3. Mose 1. Sollen wir wirklich mehr Zeit dafür nehmen. Und Erfahrung machen. Und uns darauf stützen. Und sagen, Herr, heute, ich lebe nicht für mich selbst. Ich habe praktische Erfahrung. Ich habe einen Tag in der Woche mir freigenommen. Von meiner Arbeitsstelle, nachdem Trump gewählt war, hat der Herr mir die Last gegeben, arbeite weniger, nimm mehr Zeit für das Reich. Weil es wirklich einen Eindruck gegeben hat, der Herr kommt. Und dann diesen Mittwoch, dann natürlich, wenn du weißt, du hast 6-7 Stunden mal wirklich alleine zu Hause, niemand von der Familie, keine andere Verpflichtung. Da kann man auch manchmal, dann gab es die Versuchung, viele andere Dinge auch zu erledigen. Dies und das. Und am Anfang habe ich die Zeit genommen zu beten. Den ganzen Tag und im Wort und was der Herr gezeigt hat. Und irgendwann kamen solche Termine rein. Du musst zum Arzt. Du musst dich um diesen Punkt kümmern. Steht lange an. Deine Steuererklärung musst du an diesem Morgen machen. Und da kam der Punkt, wo der Herr mir gesagt hat, tue Buße. Der Tag ist nicht für deine Dinge. Und dann war es sehr gut, ein Brandopfer zu nehmen. Und diesen Tag völlig frei zu machen, Amen. Nur für die Dinge des Herrn.
Amen.
Und so den Herrn zu ergreifen, als den, der den Willen Gottes tut.
Amen.
Doch, lobt den Herrn. Und diese anderen Opfer, Friedensopfer. Und dann haben wir zwei Opfer für die Sünde. Sündopfer und Übertretungsopfer. Warum? Weil es nicht nur ausreicht, Vergebung zu erfahren, sondern weil die Wurzel der Sünde behandelt werden muss. Und das braucht das Sündopfer. So, der Herr hat uns ein wunderbares Paket gegeben in den Opfern. Und die große Ermutigung für uns ist, wenn wir diesen Weg gehen, der Priesterschaft, diese Opfer zu gewinnen, das ist es, was uns vollendet. Das ist es, was uns wirklich zum Ziel bringt. Weil das ist Gottes Wort. Und so kommen wir zum Ziel. Das ist der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Und den müssen wir wirklich schätzen. Dieser Weg bereitet uns vor für die Herrschaft im tausendjährigen Reich. Halleluja. Weil die, die mit dem Herrn herrschen, sind Priester Gottes, sagt Offenbarung. Es ist ein Königreich von Priestern. So, lasst uns wirklich ermutigt sein und diesen Weg nehmen, mehr denn je. Und vorangehen in der Erfahrung der Opfer und der Feste, in allem, was wir gehört haben. Damit wir zum Ziel kommen.
Amen.
Der Herr kommt bald. Amen.
Amen.
Herr, wir wollen uns vorbereiten.
Amen.
Auf die Herrschaft im tausendjährigen Reich.
Amen.
Herr, für den Weg der wahren Anbetung.
Amen.
Bringe uns in die Wirklichkeit aller Feste und Opfer hinein.
Amen.
Das ist uns vorbereitet auf das Kommen des Reiches.
Amen.
Dafür leite uns auf dem heiligen
Weg.
Wege.
Amen.
Herr, bring uns hinein.
Amen.
Lass uns das neue Lied nochmal gemeinsam singen,
Amen.
Damit wir es gut einüben.
Amen.
Oh, das ist ganz wegkommen. Das ist zerbrochen. Hier liegt es. Ja, zu stark gespielt. Achso. Okay.
Oh, Amen.
Vorwärts, aufwärts.
Amen.
So.